guten Morgen und ein besonders herzliches Willkommen an alle, die müde sind. Das ist eine ganze Reihe hier unter uns, wenn ich mich so umgucke. Und in mir ist immer das Wort eines Kollegen von früher, der sagt ja immer, wer bis 5 Uhr feiern kann, der kann morgens auch um 10 Uhr im Gottesdienst sein. Herzlichen Dank, dass ihr danach gehandelt habt und heute Morgen hier seid, auch wenn ihr lange unterwegs war. Das Altstadtfest, vielleicht für die Gäste als Information, ist in dem Jahreslauf in Jever etwas ganz Besonderes. Da trifft man immer alle möglichen Gäste und da trifft man vor allem Freunde von früher wieder. Deswegen sind viele Leute an dieser Stelle auch unterwegs, um alte Kontakte aufzufrischen. Wir haben am vergangenen Sonntag über Israel nachgedacht. War ja auch Israel Sonntag. Und wir haben gesagt, es gibt zwei große Heilskörperschaften. Die eine Heilskörperschaft, durch die Gott handelt in dieser Welt und an der er handelt in dieser Welt, ist Israel. Und Gott hat sein Volk nicht aufgegeben bis heute. Und er wird dafür sorgen, dass Israel, sein Volk, auch ankommt in der Zukunft, die er für Israel bereitet hat. Das tausendjährige Friedensreich in der Heiligen Schrift. Und sie werden einmal den erkennen, den sie durchbohrt haben. Also die eine große Heilskörperschaft, über die wir beim letzten Mal intensiver nachgedacht haben. Und die andere große Heilskörperschaft ist die Gemeinde Jesu. Und darüber wollen wir heute etwas ausführlicher hören. Die Gemeinde Jesu, so sagt der Apostel Paulus, ist ein Volk, ein neues Volk aus allen Nationen. Ich lese uns einen Text aus Epheser 2. Den ersten Teil haben wir gerade eben schon gehört, die Verse 17 bis 22. Und er, Jesus, ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide, also die Fernen und die Nahen, in einem Geist Zugang zum Vater. So seid ihr, und das schreibt er den Fernen ins Stammbuch, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Als Jesus Christus im Jahr 33 seinen großen Plan begann umzusetzen und durch seinen Heiligen Geist die Gemeinde gründete. Er hatte ja gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Und zu Pfingsten im Jahre 33 hat er damit begonnen. Da kam der Heilige Geist auf viele Menschen, die hörten die Predigt des Petrus. Er führte noch einmal die große Heilsgeschichte Gottes ihnen vor Augen aus dem Alten Testament. Und kam dann am Ende auf Jesus zu sprechen. Und da ging es den Leuten, die dazuhörten, durchs Herz, Wirkung des Heiligen Geistes. Und sie sagten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Worauf Petrus dann antwortete, dass sie umkehren sollen, Buße tun, Jesus als ihren Herrn annehmen, sich taufen lassen. Und die, die das taten, wurden zur Gemeinde hinzugetan. So lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und wenn wir uns diese Leute ein wenig unter die Lupe nehmen, die damals zum Glauben kamen, unter der Wirkung und erste Mitglieder der Gemeinde Jesu waren, dann stellen wir fest, es waren allesamt Juden und Judengenossen. Die erste Gemeinde bestand aus Juden und Judengenossen. Judengenossen ist ein anderes Wort für Proselyten. Also für Leute, die sich in der Nähe der Synagoge aufhielten, die Gottesdienste der Synagoge mitfeierten, aber doch in ihrem Innern wussten, wir sind keine Juden, sondern nur Judengenossen, nur Beisassen, nur Gäste, nur Fremdlinge. Aus solchen Leuten bestand die erste Gemeinde. auch wenn die Leute, die zur ersten Gemeinde dazu kamen, in vielen verschiedenen Sprachen miteinander kommunizierten. Wird ja in der Pfingstgeschichte deutlich, nicht? Wie der Petrus wahrscheinlich Hebräisch predigt oder Aramäisch und dann der Heilige Geist es schenkt, dass jeder, der dort zuhört, in seiner Sprache das Evangelium hört. Da könnte man ja auf den Gedanken kommen, die Gemeinde war von Anfang an international. Stimmt eigentlich gar nicht. Sondern es waren Juden aus aller Herren Weltländer zusammengekommen zum Pfingstfest in Israel, um miteinander Pfingsten zu feiern. Es waren Juden, die ihr Zuhause woanders hatten, in Griechenland, auf Kreta oder in Rom oder in Kleinasien. Und sie kamen dort zusammen, um miteinander dieses herrliche Pfingstfest in der Nähe des Tempels zu feiern oder auch im Tempel. Und dort hörten sie dann von Jesus. Und sie kamen dann zur Gemeinde, aber sie waren von Hause aus Juden, die Christen geworden waren, die Jesus angenommen hatten. Und das änderte sich Schritt um Schritt, 15 Jahre später etwa, vielleicht auch 10 schon, dass plötzlich Leute zum Glauben kamen, die keine jüdischen Vorfahren hatten. Leute aus den Nationen, aus den Heiden. Und das war ganz erstaunlich, zunächst für die Apostel, die also merkten, wir predigen, und der Heilige Geist fällt nicht nur auf die Juden, die zuhören, sondern auch auf die Heiden. Das war für sie unbegreiflich. Sie lebten ja in der Tradition des Alten Testamentes und sie wussten, Israel ist das erwählte Volk Gottes. Und es ist ja genau vorgeschrieben, wer denn ein Jude ist, vom Alten Testament her. Da sollten schon immer durch Israel alle Völker und alle Nationen gesegnet werden. Aber das heißt ja nicht und hieß ja nicht, dass sie dazukommen und dass sie Israeliten werden. Sondern Israel war eben das besonders auserwählte Volk Gottes und alles andere waren Heiden, Leute aus den Nationen, Goyim, wie der Jude bis heute sagt. Der Jude denkt in diesen zwei Kategorien, es gibt Eretz Israel, das Land Israel auf der einen Seite und es gibt die Goyim, die anderen auf der anderen Seite. Und nun plötzlich fällt der Heilige Geist auf Menschen aus den Goyim, aus den Nationen, aus den Heiden. Und sie fangen an, in anderen Zungen zu sprechen. Sie nehmen Jesus an. Sie begehren die Taufe. Und es kostete Gott eine Menge Überzeugungsarbeit in dieser Phase, die Judenchristen davon zu überzeugen, dass die Heidenchristen auch seine Kinder sind. Und dass sie zur Familie Gottes gehören. Das war das große Problem, das die Judenchristen mit den Heidenchristen hatten. Wir müssen uns vergegenwärtigen an dieser Stelle, dass im Urchristentum Gemeinde und Gemeinschaft ganz anders gelebt wurde als heute bei uns. Wir sitzen hier nebeneinander im Gottesdienst, das kann ein Jude auch gut aushalten. Aber was ein Jude, ein echter Jude, der groß geworden ist mit den Koschergesetzen des Alten Bundes, was der nicht aushalten kann, ist, mit dir zusammen zu essen. Das kann der einfach nicht übers Herz bringen. Nicht, weil er gegen dich was hat, gegen dich persönlich. Sondern weil er dem Reinheitsgebot verpflichtet ist. Und er weiß ja nicht, wo du mit deinen Fingern überall bist, so in deinem Alltag. Und was du denn zu dir nimmst. Ob du vielleicht Blutwurst isst. Das kann er nicht wissen. Oder vielleicht, das war damals ein großes Problem, nicht überall gab es Götzen und Statuen und Tempel und Altäre, wo diesen Götzen geopfert wurde. Ob du nicht vielleicht irgendwann in deiner Vergangenheit Götzenopferfleisch, Götzen geopfert hast und dich dadurch verunreinigt hast. Und nun sitzt er plötzlich mit dir an einem Tisch und soll mit dir, und das war das große Problem damals, aus einem Kelch trinken, aus einem Becher. Und er mit dir das Brot brechen. Und das Brot, was er angefasst hat, der da neben dir sitzt und dir dann weiterreicht, das sollst du jetzt auch anfassen. Das war auch das Problem bei den Leviten und bei den Priester, der also auf dem Weg nach Jerusalem ist und dort einen Samaritaner sieht, der unter die Räuber gefallen war. Wir machen uns ja, stellen uns ja immer über diese beiden Vertreter des Tempels, die da vorbeimarschieren und sich um den unter die Räuber gefallenen Samaritaner überhaupt nicht kümmern, um ihre Nächsten. Aber das hängt mit den Reinheitsgeboten des Alten Bundes zusammen. Der war eventuell blutig und Blut war eine Geschichte, die durfte man nicht berühren. machte man sich unrein. Ein Levit, der vielleicht zufällig, Gummihandschuhe gab es damals ja noch nicht, der vielleicht zufällig so einen unter die Räuber gefallen ist, einen Blutenden berührte, machte sich unrein und konnte nicht ein paar Tage später im Tempel auftreten und im Chor mitsingen als Levit oder als Priester dort die Opfergaben Gottes darbringen. Der war erstmal draußen vor und es waren ganz langwierige Reinigungszeremonien, die man sich über sich ergehen lassen musste, um diese kultische Unreinheit wieder loszuwerden. Und du musst dir euch vorstellen, dass in der Urgemeinde, anders als bei uns, die wir ja einfach hauptsächlich in der Reihe nebeneinander setzen, vielleicht auch mal in der Bibelstunde rund um den Tisch, im Zentrum des urgemeindlichen Lebens stand die Tischgemeinschaft. Die Tischgemeinschaft war das Zentrum des urgemeindlichen Lebens. Jeder Gottesdienst in der Urgemeinde war ein Gottesdienst rund um den Tisch und da aß man miteinander. Das Essen spielte eine ganz wichtige Rolle, schon bei Jesus. Machen wir viel zu wenig. Deswegen ist auch das Kirchencafé im Anschluss so wichtig. Da gibt es zwar immer nur Kekse, manchmal auch ein Stück Torte und so. Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte und gehört einfach auch zum Gottesdienst dazu, diese Gemeinschaft am Tisch zu haben. In der Urgemeinde war das Zentrum. Sie kamen zusammen, brachen das Brot hin und her in den Häusern. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ein Jude, aufgewachsen mit den Koschergesetzen, soll nun in das Haus eines Heiden gehen. Kennt die Geschichte? In der Apostelgeschichte wird es uns erzählt, wie Petrus einen Traum hat, einen Albtraum, sage ich mal. Ja, wo er plötzlich also träumt, dass sie da lauter unreine Sachen, die Heiden gerne essen, Frösche und ich weiß nicht, was Heiden heute alles essen und Schnecken und so, gibt es ja Leute, die als Gourmets sich daran vergnügen. Nicht? Er sieht also dieses ganze furchtbare Gewimmel in einem Tuch, für ihn als Juden furchtbar. Und dann sagt Gott zu ihm im Traum, iss. Da kriegt er einen Schock, der Petrus. Ich habe doch das Wort Gottes, ich habe doch die Reinheitsgesetze und all dieses Getier dort in dem Tuch, was er da sieht, das darf ich doch nicht essen. Aber Gott sagt, iss, ich will das. Ich will, dass du diese Grenze überschreitest, diese Reinheitsgrenze, die dich bislang gewissermaßen abgeschlossen hat von den anderen Menschen. Und dass du in das Haus des Cornelius gehst, dieses Heiden, und dort das Evangelium von Jesus Christus verkündigst. Und das macht er dann sehr widerwillig. Und dann erlebt er dann im Haus des Cornelius, wie da plötzlich der Heilige Geist auf den Cornelius fällt und auf die ganzen Hausbewohner. Und wieder neues Leben entsteht. Er ist völlig erstaunt. Also 10 Jahre, 15 Jahre nach Gründung der ersten Gemeinde kommen Heidenchristen in die Gemeinden und die Judenchristen dort sehen das sehr kritisch, sehr angstbesetzt, was passiert damit. Und nun gab es zwei Sorten unter den Judenchristen. Die einen, die sagten, ihr könnt niemals Angehörige des Volkes Gottes werden. Ihr könnt nur Leute werden, die man vielleicht als Gäste und Fremdlinge bezeichnet. Also die zugucken, während wir essen. Mein Vater hat früher als junger Mann hatte beim Bauern gearbeitet und erzählte immer, dass also ganz normal alltags das Gesinde im sogenannten Kahnhus, das war so eine Abteilung in einem ostfriesischen Bauernhaus, dort ihren Tisch hatten und dort essen mussten, während die Familie des Bauern um den großen Tisch saß. Und er sagte, nur Weihnachten war das so, dass wir an diesem großen Tisch Platz nehmen durften, Heiligabend. Aber dann nahm die Familie des Bauern nicht daran Platz, dann saßen nur die anderen da. Wir wurden zwar bedient und es war alles ganz nett, so wie der Heiligabend. Das Herz schlägt ja dann sozial gewissermaßen. Nicht? Und dann saß man da, aber man hatte keine echte Gemeinschaft. Es war eine Trennung, es war ein Graben da, es waren Zäune da zwischen dem Bauern, dem Marschbauern, es waren ja so kleine Fürsten in Ostfriesland früher, und dem Gesinde da draußen. Und es gab Judenchristen, die stellten sich konzeptmäßig etwas Ähnliches im Blick auf Gemeinde vor. Sie sagten, da sitzen wir am Tisch des Herrn und feiern miteinander und die sollen daneben an am Katzentisch bitte Platz nehmen und da ihr Mahl einnehmen. Also eine Trennung. Ja, zwischen beiden Gruppen. Und es gab andere, die waren etwas barmherziger, gnädiger, aufgeklärter vielleicht auch, die sagten, naja, also wir könnten uns vorstellen, wenn diese Heidenchristen Juden würden, also sich beschneiden lassen, die Gesetze und Gebräuche halten, dann können wir, sofern sie sich kultisch reinhalten, auch mit ihnen zusammen essen. und den Kelch herumreicht. Der Kelch, der herumgereicht wurde, dieser eine Kelch, das war die besondere Herausforderung. Deswegen bin ich ein Kämpfer auch für den, für diesen einen Kelch und bin Gegner des Einzelkelches. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb, die für den Einzelkelch sind. Ich bin ein Gegner der Einzelkelche, weil der Einzelkelch sozusagen genau das Gegenteil von dem deutlich macht, was eigentlich der eine Kelch deutlich machen soll. Dass wir alle miteinander aus diesem einen Kelch trinken und damit sagen, wir gehören alle zu einer Familie. Wir sind alle in Christus eins. Und dieser eine Kelch war die Herausforderung. Und diese zweite Truppe Judenchristen, die sagten nun, also wenn ihr Juden werdet, wenn ihr die Reinheitsgebote haltet, können wir uns vorstellen, unter gewissen Bedingungen, dass ihr gnädigerweise dann uns beim Abendmahlstisch zugelassen werdet, an unseren Tisch kommen dürft. Und wir wissen, dass es nachher dann Apostelgeschichte 15 ein Konzil gegeben hat, das erste Konzil überhaupt, kann man nachlesen, wo es dann zu einer Einigung gekommen ist in dieser Frage. Und die Gemeinde einigt sich in dieser Frage folgendermaßen damals. Sie sagen, Heidenchristen müssen sich nicht beschneiden lassen. Sie sind auch so Glieder am Leibe Christi. Heidenchristen müssen nicht das jüdische Zeremonialgesetz halten. Sie sind auch so Glieder am Leibe Christi. Sie müssen nur drei Dinge tun, gewissermaßen als Kompromiss oder nicht tun. Das erste, sie müssen sich vom Götzenopferfleisch enthalten. Aus Liebe zu den Judenchristen, die anders groß geworden sind. Sie dürfen keine Hurerei praktizieren. Und das dritte, häufig vergessen in der Geschichte, sie sollen sich vom Blut enthalten. Deswegen esse ich bis heute kein Blut, weil das ist für mich relativ einfach. Ich mag auch keine Blutwurst. Aber ich tue es nicht, weil es zu den ersten Beschlüssen des ersten Konzils gehört. Und ich denke, es ist so einfach. Es gibt so viele Dinge, die so schwer zu halten sind in der Heiligen Schrift. Man kann ja bei den Einfachen mal anfangen. Also ein Blutsverbot an dieser Stelle. Also Kompromiss um die Tischgemeinschaft, die im Zentrum des Gemeindelebens damals zu ermöglichen. Und nun sagt Paulus hier in unserem Text, er sagt, Leute, nicht das, was uns trennt voneinander, ist entscheidend. Sondern das, was uns verbindet, ist wichtig. Ihr schaut immer auf das, was euch trennt. Ich habe jetzt gerade von den Juden gesprochen, später waren es die Christen, die genau das Gegenteil, also den Spieß umdrehten und dann die Judenchristen aus der Gemeinde heraustrieben mit dem Argument, euer Volk hat Jesus ans Kreuz geschlagen. Und wenn ihr euch nicht von dem Judentum total distanziert, wenn ihr nicht aufhört, Sabbate zu halten, wenn ihr nicht aufhört, eure Regeln und eure Gebräuche zu praktizieren, wollen wir nichts mit euch zu tun haben. Und das ist dann auch passiert. Die Juden haben sich dann später in eigenen Gemeinden, in sogenannten judenchristlichen Gemeinden versammelt. Paulus sagt, ihr guckt immer auf das, was euch trennt. Und es geht uns ja auch so. Auch wenn wir das Problem Juden und Heidenchristen hier unter uns nicht haben. Wir gucken immer auf das, was uns trennt. Wenn wir einem Menschen begegnen und ihm die Hand geben, wir gucken oft unbewusst auf das, was uns trennt, was bei dem ganz anders ist als bei uns. Und wir haben heute nicht mehr das große Problem unterschiedlicher Völkerschaften, sondern wir haben das große Problem in unserem Land etwa der unterschiedlichen Kulturen und auch in der Gemeinde. Ich bin vor einiger Zeit in der Kumhörn einem Afrikaner begegnet, der kommt aus Ghana, der kann kein Deutsch, aber er kann perfekt Ostfriesisch platt. Der ist da groß geworden. Ist da hingekommen und wenn der den Mund aufmacht, dann spricht er breites ostfriesisches Platt. Also da fällt gar nicht mehr auf, dass er eine andere Hautfarbe als ich hat, sondern er ist Ostfriese. Ja? So nehme ich ihn wahr und doch weiß ich, dass er aus einem anderen Kulturkreis kommt. Aber es ist ja nicht bei Ghananesen so nur, sondern es ist auch unter uns, dass wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen und unsere Gesellschaft tendiert immer stärker dazu hin, dass Kulturen sich in ganz bestimmten gesellschaftlichen Segmenten entfalten. Ganz unterschiedlich in der Jugend. Junge Leute wissen da Bescheid, da gibt es ganz unterschiedliche Kulturrichtungen. Die Gothics zum Beispiel, die immer nur in Schwarz rumlaufen, auf Friedhöfen ihre Partys feiern und so weiter. Und dann gibt es die Yuppies oder die jungen Leute, die immer mit Schlips herumlaufen. Das fällt mir heute ganz besonders auf, weil ich aus einer ganz anderen Kultur und Generation kam. Wir trugen die alten Mäntel und die alten Jacken unserer Großväter als Protest gegen die bürgerliche Gesellschaft. Die richteten unsere Wohnung mit Sperrgutmöbeln ein. Und ich kann mich daran erinnern, unsere erste Wohnung in Hamburg, da also die gesetzten Geschwister aus der Gemeinde so ihren ersten Anstandsbesuch bei uns in der Wohnung machten, wie die sich dann umguckten und sagten, naja, recht gemütlich hier, fantasievoll eingerichtet. Also sie haben noch versucht irgendwie, aber es war eben ganz anders, es war mit Sperrgut. Wir haben jetzt zum ersten Mal vor 14 Tagen oder 3 Wochen uns ein neues Sofa gekauft. Das ging mir immer gegen den Strich, neue Möbel zu kaufen. Weil von früher her war es einfach in, dass man sich mit Sperrgut, mit dem, was andere wegwarfen, sich die Wohnung einrichtete. Und ich weiß, dass es anderen Leuten anders geht. Zum Beispiel Leute, die aus Russland kommen, die also immer dort mit Sachen gelebt haben, die man zurechtbasteln und zurechtfummeln musste und die man nur, wenn man gute Beziehungen hat, bekam. Die freuen sich darüber, wenn sie dann richtig so nach Schaufenster und Katalog sich eine neue Wohnung einrichten können. Das ist wunderbar. Was ich damit sagen will, wir kommen aus ganz unterschiedlichen kulturellen Ecken. Und es ist nicht ganz leicht, auch in der Gemeinde, darüber einfach hinwegzugehen. Weil man auch in seinem Herzen solche Gesetze hat, koscher und nicht koscher, rein oder unrein. Und nun ist Jesu wunderbare Idee, dass er sagt, ich möchte, auch wenn ihr aus unterschiedlichen kulturellen Ecken kommt, ich möchte, dass ihr zusammenkommt und Gemeinschaft habt als Gottes Hausgenossen. Und dass keiner sich als Fremdling fühlt und keiner sich als Gast fühlt, sondern alle, die an Jesus glauben und Jesus als den Herrn ihres Lebens haben, die sollen wissen, ich gehöre dazu und habe meinen Platz am Tisch des Hausherrn. Und das ist nicht der Gemeindeleiter oder der Pastor, sondern der Vater im Himmel selbst. Ich weiß nicht, wo du stehst innerlich. Wie du dich innerlich fühlst hier in der Gemeinde. Also wenn du zu Jesus Christus gehörst, egal woher du kommst, das ist die Botschaft, die Jesus uns mit dem Stichwort Gemeinde mit auf den Weg gibt. Es ist nicht interessant, woher du kommst, sondern es ist nur interessant, wohin du gehst. Nicht interessant, aus welcher Kultur du kommst, welchen Bildungsstand du hast, was deine Eltern dir an Glauben und Christentum mit auf den Weg geben konnten. Und ich weiß, dass es einige gibt unter uns, die regelmäßig dabei sind, aber die den Eindruck haben, ich möchte ja gerne dazugehören, aber geht nicht. So fromm wie die Leute, die rechts und links hier neben mir sitzen, bin ich nicht. So viel Bibelwissen habe ich nicht. So konsequent lebe ich nicht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist gar nicht wichtig, wie deine Nachbarn rechts und links in der Bank leben und wie sie laufen als Christen. Sondern wichtig ist nur, ob du zu Jesus Christus gehörst und wohin du gehst. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, sagt die Heilige Schrift, dann haben wir ein Bürgerrecht im Himmel, ein Zuhause, einen Platz, eine Wohnung, die er. Also wenn du zu Jesus Christus gehörst, bist du hier kein Gast und kein Fremdling. Das muss ich dir einfach so mal sagen. Vielleicht hast du ja auch das Gefühl, ich gehöre hier dazu, weil ich an Jesus Christus glaube, hier Schwestern und Brüder habe. Einige sind komisch, andere nett, aber es sind alles meine Geschwister. Wie in der großen Familie ja auch. Aber du hast es uns noch nicht wissen lassen, dass du eigentlich dazu gehörst. Das gibt es ja auch. Leute sich in ihrem Herzen als dazugehörig fühlen, aber es noch nicht bekannt gemacht haben. Ich gehöre eigentlich auch dazu. Vor einigen Monaten habe ich eine ganz interessante Geschichte gehört in unserem Familienkreis. Ein junger Mann, der als Pflegekind in einer Familie unseres Familienkreises groß geworden ist, in der Schule und auch bei verschiedenen Gelegenheiten immer mal wieder mit einer jungen Frau im Gespräch und zusammen. Die beiden finden sich sympathisch und nett. Und dann war ein Jahrmarkt in Ostfriesland und er trifft auf dem Jahrmarkt wieder dieses junge Mädchen, diese junge Frau. Und er sagt, diese junge Frau, du, da hinten ist mein Vater. Und der junge Mann guckt und sagt, das ist auch mein Vater. Und die beiden stellen fest, dass sie Halbgeschwister sind. Wussten gar nicht, dass sie voneinander, dass sie existieren. Gibt es heute immer mehr, weil ja auch sehr viele Familien zerbrechen und so Patchwork-Situationen entstehen, dass Geschwister oft gar nicht mehr wissen, dass sie Geschwister sind. Auch in der Gemeinde Jesu passiert das häufig, dass Geschwister nicht wissen, dass sie Geschwister sind. Also meine Bitte an dich ist, wenn du zu Jesus gehörst, lass es uns wissen. Damit wir wissen, dass du dazugehörst und kein Fremdling bist und kein Gast, sondern Gottes Hausgenosse. Und das Letzte, hier wird gesagt, Jesus hat abgerissen die Zäune und die Gräben, die zwischen uns da sind. Und das galt zunächst heilsgeschichtlich in diesem großen Rahmen, in diesem großen Kontext. Jesus hat in seinem eigenen Fleisch das, was fern war einst, also die Nationen, die Goyim, und das, was nah war, die Juden, in seinem eigenen Fleisch miteinander versöhnt. Für die Bibelkenner unter uns, man muss nur mal den Stammbaum vergleichen zwischen Matthäus, so wie er ihn uns überliefert, und Lukas. Für Matthäus reicht es völlig aus, durch den Stammbaum Jesu nachzuweisen, er ist ein Sohn Abrahams und ein Sohn Isaaks und Jakobs. Der Stammbaum, den Matthäus uns überliefert, hört da auf. Lukas, der das Evangelium und auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, der denkt weiter. Und er weiß auch weiter, weil wahrscheinlich, weil Gott ihm das auch nochmal besonders aufs Herz gelegt hat, dass Jesus nicht nur ein Nachkomme Abrahams ist, sondern auch ein Nachkomme Adams. Und er führt den Stammbaum Jesu bis auf Adam zurück, übersät zu Adam. Und damit will er sagen, Jesus ist nicht nur Jude, sondern er ist auch Mensch. Er ist nicht nur ein Sohn Abrahams und ein Sohn Davids, sondern er ist auch ein Sohn Adams, der erste Adam und er der zweite, der andere. In seinem, heute anders das ausdrücken und sagen, in seinem Herzen spielen, sind zwei Identitäten. Da ist der Goy und da ist der Jude. Und er starb am Kreuz und hat seinen Leib und damit Goy und Jude dahingegeben und hat die beiden miteinander in seiner Existenz versöhnt. Und die Gemeinde, während Israel dafür das Zeugnis ist, haben wir letztes Mal gehört, dass Gott ein treuer Gott ist. Und Israel ist das Modell dafür. Ist die Gemeinde Jesu ein Beleg Gottes in dieser Welt? Gott hat die Welt geliebt. Und alle, die an ihn glauben, egal ob Jude oder Heide, haben ein Anrecht, einen Anspruch auf das ewige Leben und gehen nicht verloren. Also Jesus hat in einem großen Kontext die Gräben zugeschüttet und die Zäune, die da waren zwischen Juden und Heiden, niedergerissen in seiner Person. Und er möchte gerne, dass das nicht nur im großen heilsgeschichtlichen Kontext geschieht, dass Zäune niedergerissen werden, dass das passiert am Kreuz, sondern auch in unserem persönlichen Kontext, in unserem Leben. Auch unter uns Gemeindemitgliedern gibt es solche Zäune und Gräben. Und Christen sind Zäuneabreißer und Gräbenzuschütter. Er ist unser Friede. Und Friede ist ein altes Wort, was auch Zaun bedeuten kann. Aber nicht der Zaun, der zwischen uns steht, sondern der Zaun, der um uns herum ist. Ich gehe gern auf Campingplätze und Campingplätze sind eine interessante Geschichte. Einerseits finde ich wichtig, dass um den Campingplatz ein Zaun herum ist. Und dass man, wenn man da im Zelt übernachtet, man sozusagen umzäunt übernachtet. Was mich aber ärgert ist, sind die kleinen Zäune, die zwischen den Wohnwagen aufgerichtet worden sind. Wo jeder genau seine Hecke hat und sie da schneidet speziell die Dauercamper Und jeder weiß, das ist mein Stück Land. Christus ist unser Friede, das heißt, er hat auf dem Campingplatz Gemeinde gewissermaßen den großen Zaun um uns errichtet. Unser Friede. Wir sind eingefriedet. Und jetzt möchte er gerne, dass diese kleinen Zäune zwischen uns verschwinden, wenn du welche errichtet hast. Und die Gräben, die du gegraben hast. Und das ist ja manchmal so einfach. Speziell, wenn man gemeinsam daran arbeitet, dass Gräben zugeschüttet und Zäune zerstört werden. Ich habe immer noch das Bild vom Mauerfall vor Augen. Kennt ihr das? Wie so einige auf die Mauer sprangen an diesem besagten 9. November und anfingen mit einem kleinen Hammer diese Mauer niederzureißen. Und wie es dann von beiden Seiten irgendwann losging, dass diese Mauer niedergerissen wurde. Und plötzlich zusammen wuchs, was dort, glaube ich, Willy Brandt formuliert, was zusammengehört. Und das ist die Vision Jesu im Blick auf Gemeinde, dass hier zusammenwächst, was eigentlich zusammengehört. Dazu, und das zum Schluss muss ich nur in Erinnerung rufen, dass es so viele Unterschiede zwischen uns gibt. Hängt sicherlich einerseits mit der Kreativität Gottes zusammen, aber Gottes Kreativität will keine Trennung, sondern Ergänzung. Will Vielfalt statt Uniform. Aber eine Vielfalt, die sich ergänzt. Wie ein ökologisches System, wenn der Mensch noch nicht eingegriffen hat. Und dass es Unterschiede gibt, die gegeneinander stehen. Dass es Völker gibt, Nationen, die gegeneinander in den Krieg ziehen. Dass es Juden und Heiden gibt. Ist letztlich, und das wissen die wenigsten oder haben es vor Augen, das Ergebnis eines großen Gerichtes, das Gott über die Welt vollzogen hat. Nämlich damals beim Turmbau zu Babel. Da hatte alle Welt einerlei Sprache und einen Stammvater. Und dann hat Gott beim Turmbau zu Babel, weil die Menschen übermütig wurden und so sein wollten wie Gott und die Einheit gewissermaßen selber herstellen durch den Bau des Turmes und anklopfen wollten oben bei ihm, sozusagen den Weg von unten nach oben zu Gott versuchten zu bauen, hat Gott eingegriffen und Gericht geübt und hat sie zerstreut. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Völker entstanden und die Nation. Und die Gemeinde Jesu zeigt, Gott hat dieses Gericht rückgängig gemacht. Jetzt sind die Gräben weg und die Zäune. Und die Gemeinde ist deshalb das Trainingscamp für die himmlische Herrlichkeit. Wenn wir denn Wohnung an Wohnung wohnen. Und auch mit unseren verschiedenen Identitäten hier auf dieser Erde zu trainieren, zaunlos und grabenlos zu leben. In den vielen Wohnungen Gottes. Das ist für viele immer ein Trost. Mein Haus hat viele Wohnungen. Dann überlegen wir uns schon, wir ziehen dann ans eine Ende der Reihenhausreihe, wenn derjenige mit in die Reihenhausreihe zieht oder so. Und so denkt man sich das ja manchmal auch aus, wenn man mal vom Himmel träumt. Aber interessant ist, dass Jesus sagt, ihr kriegt kein Reihenhaus. Ihr kriegt auch kein Haus mit einem Grundstück drumherum, so wie jeder Ostfriese sich das wünscht. Sondern was ihr kriegt, ist eine Wohnung im Hause des Vaters. Im Hause des Vaters. Und da werdet ihr einander immer wieder über den Weg laufen. Und das jetzt nicht nur zeitlich begrenzt, ein paar Jahre, wie hier auf der Erde, sondern in Ewigkeit und ohne Ende. Also trainiert schon mal und reißt die Zäune ab und die Gräben, die zwischen uns sind. Auch das Kirchencafé ist immer eine gute Gelegenheit dafür. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um Zäune abzureißen und Gräben zuzuschütten. Und dass wir, die wir fern waren, zu den Nationen gehörten, nicht das Volk des Eigentums waren, nicht die Priester des Allerhöchsten und ein Königtum Gottes, sondern wirklich Leute, die nur in einer großen und starken Unmittelbarkeit, der Mittelbarkeit teilhaben durften an dem Segen, den du Israel gegeben hast, dass du uns eingeladen hast, durch dein Evangelium zu dir zu kommen, Kinder des Vaters zu werden, in einem Geist Zugang zu ihm zu haben, mit allen Nöten und Schwierigkeiten und Ängsten und Sorgen, die uns bedrücken. Du hast die Zäune abgerissen und die Gräben zugeschüttet.
Nun wünsche ich mir das auch für mich persönlich und für uns als Gemeinde, Herr, dass auch hier Gräben zuschüttet. Dass Menschen, die von draußen kommen, merken, hier ist irgendwie etwas anders als sonst. Hier wird nicht daran gearbeitet, neue Gräben zu ziehen und neue Mauern aufzubauen, sondern hier wird daran gearbeitet, dass alte Mauern verschwinden. Dass Gemeinschaft entsteht. Grenzenlose Liebe praktiziert werden. Herr, ich bitte dich, dass du uns dabei segnest. Ohne dich können wir ja nichts tun. Und deshalb freuen wir uns, dass du unser Friede bist und zu Friedenskindern uns berufst. Und dass du als der Gott des Friedens all das, was unter Frieden stiftet, auch unter deine Füße nimmst und es dort zertrittst. Danke, Herr, für das Geschenk der Gemeinde und danke vor allem für dein Geschenk, für dein Leiden und Sterben am Kreuz, durch das du dieses Geschenk ermöglicht hast. Amen.